ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Nahen Osten lautet die drängendste Frage weiterhin: Kommt die Waffenruhe? Israel hat laut US-Außenminister Blinken dem Kompromissvorschlag dafür zugestimmt. Die Terrorgruppe Hamas bleibt skeptisch. In der Ukraine sieht Präsident Zelensky die Truppen seines Landes in der russischen Region Kursk auf dem Vormarsch. Gleichzeitig bleibt die Lage an der Front im Osten der Ukraine schwierig. Und unsere Korrespondentin hat sich ein Gefängnis für russische Kriegsgefangene im Nordosten der Ukraine angesehen. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 20.08. um 8 Uhr. Kommt die Waffenruhe für den Gazastreifen oder kommt sie nicht? US-Außenminister Blinken hat von Israel die Zustimmung für den vergangene Woche erarbeiteten Kompromissvorschlag bekommen. Die Terrororganisation Hamas hält aber bislang an ihrer ablehnenden Haltung fest. Deshalb hofft Blinken, dass Katar und Ägypten ihren Einfluss auf die Hamas geltend machen können. Tim Aßmann fasst aus Tel Aviv die Lage zusammen.
Nach den politischen Gesprächen mit der israelischen Führung trat Antony Blinken noch nicht gleich vor die Presse, um eine Bilanz der Treffen zu ziehen. Vorher sprach der US-Außenminister noch mit Geiselangehörigen. Einige der mehr als 100 Israelis, die sich noch in Geiselhaft im Gazastreifen befinden, haben auch die US-Staatsbürgerschaft. Blinken überbrachte den Familien der Verschleppten eine Nachricht, die ihre Hoffnung aufrechterhält. Dann teilte er diese Information auch mit der Presse.
In einem sehr konstruktiven Gespräch mit Premierminister Netanyahu hat er mir bestätigt, dass Israel den Kompromissvorschlag akzeptiert, dass er ihn unterstützt. Nun ist erforderlich, dass Hamas das auch tut. In dem dreistündigen Treffen zwischen Antony Blinken und Benjamin Netanyahu stimmte dieser also nach Darstellung Blinkens dem Vorschlag der Vermittler zu, mit dem strittige Punkte zwischen Israel und der Hamas ausgeräumt werden sollen. Dazu gehört auch Israels Forderung, im Falle eines weitgehenden Truppenabzugs aus dem Gazastreifen, an der Grenze zu Ägypten und in einem Korridor, der das Küstengebiet in Nord und Süd teilt, weiterhin militärisch präsent zu sein. Netanyahu selbst äußerte sich in einer kurzen Videobotschaft zu seinem Gespräch mit dem US-Außenminister. Ich bin sehr dankbar für das Verständnis, das die USA für unsere wichtigsten Sicherheitsinteressen haben, während wir uns gemeinsam anstrengen, die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Ich möchte hervorheben, es geht darum, so viele Geiseln lebend frei zu bekommen wie möglich, schon in Phase 1 des Abkommens. Israelischen Medienberichten zufolge berücksichtigt der Vorschlag der Vermittler Israels Forderung, seine Truppen mindestens von der Grenze zu Ägypten nicht vollständig abzuziehen. Die Hamas besteht aber bisher auf einem vollständigen Rückzug. Dass sie dem Kompromissvorschlag nun doch noch zustimmt, ist fraglich. Sie hat die Vorlage, die Ergebnis der Verhandlungen in Doha in der vergangenen Woche ist, ja bereits abgelehnt. Die Aussagen von US-Außenminister Blinken nach seinen Gesprächen in Israel würden viele Unklarheiten aufwerfen, sagte der ranghohe Hamas-Vertreter Osama Hamdan der Nachrichtenagentur Reuters in einer ersten Reaktion. Der Kompromissvorschlag entspreche nicht dem, was zuvor bereits vereinbart gewesen sei. Der Anführer der Hamas in Gaza und neue Leiter des Politbüros der Terrororganisation Yahya Sinwar ist nach Angaben von Osama Hamdan über die Verhandlungen informiert und Teil des Entscheidungsprozesses. Sinwar wird in Tunneln unter dem Gazastreifen vermutet. Mit Blick auf die Hamas setzt Antony Blinken nach eigenen Worten auf den Einfluss von Katar und Ägypten, die neben den USA in dem Konflikt vermitteln. Der US-Außenminister will in Kairo mit den Regierungschefs beider Länder sprechen. Die Herausforderung liegt darin, Hamas zur Zustimmung zu bringen und außerdem darin, dass es klare Abmachungen darüber gibt, wie die verschiedenen Parteien ihren Verpflichtungen nachkommen. Das von den Vermittlern vorgelegte Rahmenabkommen sieht zunächst eine sechswöchige Waffenruhe vor, während der eine erste Gruppe von Geiseln freigelassen wird, Frauen, Ältere und Kranke entführte. Im Gegenzug lässt Israel palästinensische Häftlinge frei und zieht seine Truppen aus den bewohnten Gebieten des Gazastreifens ab. Aus der ersten Phase soll dann ein dauerhafter Waffenstillstand werden und die restlichen Geiseln sollen freikommen. Ziel der Vermittler ist, die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die Umsetzung des Rahmenabkommens noch in dieser Woche fortzusetzen. Israel hat nach Angaben der Unterhändler eine Teilnahme zugesagt. Die Hamas hatte bereits an den Gesprächen in Doha in der vergangenen Woche offiziell nicht teilgenommen, war aber über deren Verlauf unterrichtet worden.
Und um die Fortsetzung dieser indirekten Gespräche wird es auch gehen, wenn Antony Blinken heute in Kairo mit den Regierungschefs von Ägypten und Katar zusammentrifft. In den USA sind anlässlich des Parteitags der Demokraten in Chicago mehrere tausend Menschen gegen den Krieg im Gazastreifen auf die Straße gegangen. Die pro-palästinensischen Demonstrierenden trafen sich in einem Park, um gegen die Unterstützung der USA für Israel zu protestieren. Auch an anderen Orten gab es Demonstrationen, allerdings mit weniger Teilnehmern. Die bewaffneten Auseinandersetzungen in Nahost gehen unterdessen weiter. Israel hat nach eigenen Angaben mehrere Waffenlager der Terrormiliz Hisbollah im Libanon angegriffen. Außerdem sei ein Hisbollah-Mitglied getötet worden. Von Seiten der Terrormiliz gab es keine Bestätigung für die Angriffe. Allerdings berichtete die libanesische Nachrichtenagentur von heftigen israelischen Angriffen in der Bekaa-Ebene und nahe der Stadt Baalbek im Nordosten des Landes. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sollen mindestens 8 Menschen bei den Angriffen verletzt worden sein. Und damit kommen wir zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da sieht der ukrainische Präsident Selenskyj die Truppen seines Landes in der russischen Region Kursk weiter auf dem Vormarsch. Ukrainische Kräfte würden dort 1250 Quadratkilometer Territorium und 92 Ortschaften kontrollieren, sagte Selenskyj vor ukrainischen Diplomaten und Beamten in Kiew. Damit sei das Ziel erreicht, die Gefahr für die eigene Grenzregion Sumy zu verringern. Zudem sei die Offensive bezüglich der Gefangennahme russischer Soldaten der größte Erfolg seit Kriegsbeginn, so Selenskyj. Ja, russische Kriegsgefangene spielen in den taktischen Überlegungen der Ukraine eine große Rolle, denn die kann das Land gegen eigene Gefangene austauschen. Die russischen Soldaten aus dem Gebiet Kursk sind unter anderem in Gefängnissen in der Region Sumy untergebracht. Rebecca Barth ist dorthin gefahren und hat mit einigen von ihnen sprechen können.
Sein Gesicht dürfen wir nicht filmen, sagt der Wärter. Auch keine Abzeichen an den Uniformen oder Schilder in der Haftanstalt, die Rückschlüsse auf den Ort geben könnten. Aber die Kriegsgefangenen, die hier festgehalten werden, will das ukrainische Militär einer Gruppe Journalisten zeigen, sagt der stellvertretende Gefängnisleiter. Auch er soll aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Es sind viele junge Leute hier, zwischen 18 und 21 Jahren. Sie sind Wehrdienstleistende. In den ersten 2-3 Tagen waren sie sehr verängstigt. Aber nachdem sie verstanden haben, dass wir ihnen nichts antun, dass sie in Sicherheit sind, haben sie begonnen, sich normal zu verhalten. Seit Beginn der ukrainischen Offensive in der Region Kursk seien allein in dieser Haftanstalt über 300 russische Kriegsgefangene registriert worden. Wir folgen dem Wärter in den Keller des Gebäudes. Hier befinden sich die Zellen hinter schweren Eisentüren. Filmen und aufnehmen dürfen wir die Männer erst, nachdem sie zugestimmt haben. Nicht alle wollen mit den Medien reden. Seit einer Woche sind sie hier. Die Männer sind volljährig, aber kaum erwachsen. 19 Jahre alt ist Anton, die dunklen Haare sind kurz geschoren, das karierte Hemd ein paar Nummern zu groß für den schmalen Körper. Wir wollten nicht an Kampfhandlungen teilnehmen. Das war Zufall. Wir haben nicht gekämpft, wir standen nur an der Grenze, um unseren Staat zu schützen. Und dann sind wir in diese Offensive geraten. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir hätten dort nicht sein sollen. Die Luft in der Zelle ist stickig. Auf einem Tisch stehen bunte Plastikbecher und Plastikteller. 3 Mahlzeiten bekommen sie täglich, berichten die Männer. Auf dem stumm geschalteten Fernseher in der Ecke läuft Garfield. Über 1 Dutzend Kriegsgefangene werden in dieser Zelle festgehalten. Auf einem harten, eisernen Stockbett in der Ecke sitzt Dmitri. Ich hoffe, dass wir ausgetauscht werden. Eigentlich sollten Wehrpflichtige nicht an der Grenze eingesetzt werden, aber uns hat man trotzdem dorthin geschickt. Man muss uns austauschen. Die Ukrainer wollen nach Hause und wir wollen auch nach Hause. Die Männer, die bereit sind, mit uns zu sprechen, sagen, sie würden gut behandelt. Sie werden medizinisch versorgt, bekommen Kleidung, Hygieneprodukte und einmal täglich Hofgang. Nur wenige hier sind bei der ukrainischen Offensive verletzt worden. Viele haben sich offenbar nahezu kampflos ergeben. Während unserer Gespräche sind die Gefängniswärter anwesend. Auch Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes überprüfen die Haftbedingungen, wollen aber nicht mit Medien sprechen. Anton beschreibt den Moment seiner Gefangennahme. Wir haben uns alle in einem Raum zusammengekauert, etwa 28 Leute. Es war angsteinflößend. Und dann haben wir geschrien, wir sind Wehrpflichtige, nicht schießen, wir ergeben uns alle. Die jungen Männer waren auf einen echten Krieg nicht vorbereitet. Manche wurden von ihren Kommandeuren zurückgelassen, als die ukrainische Armee vor 2 Wochen die Region Kursk angreift. Bei einem nächsten Gefangenenaustausch könnten sie eine wichtige Rolle spielen. Die Ukraine hofft, dass die Mütter der jungen Männer jetzt Druck auf Machthaber Putin ausüben können. Natürlich vermissen sie ihre Familien und Freunde. Hier sind sie erstmal sicher, das wissen sie. Sie warten darauf, so schnell wie möglich ausgetauscht zu werden. Aber das hängt nicht von uns ab. Gefangenenaustausche sind oft das Ergebnis von streng geheimen und komplexen Verhandlungen. Wehrpflichtige sollten laut Machthaber Putin und dem russischen Generalstab nicht in den Krieg gegen die Ukraine geschickt werden. Dass die Ukraine aber in Russland einrückt, damit hat das russische Regime offenbar nicht gerechnet. Aus der Region Kursk kursieren unzählige Aufnahmen von Wehrdienstleistenden in Kriegsgefangenschaft.
Nach Schätzungen von Beobachtern hat Russland im bisherigen Kriegsverlauf mehr ukrainische Soldaten gefangen genommen als umgekehrt. Im eigenen Land bleibt die Lage für die ukrainische Armee schwierig. Der Generalstab in Kiew meldete in seinem abendlichen Lagebericht 154 Gefechte auf ukrainischem Gebiet. Ein Drittel davon habe es im Raum Pokrowsk in der Region Donetsk gegeben. Die russische Armee soll dabei Gleitbomben und Kamikaze-Drohnen eingesetzt haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Zudem soll Russland auch seine nächtlichen Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew fortgesetzt haben. Abwehreinheiten seien am frühen Morgen im Einsatz gewesen, um die Angriffe abzuwehren, schrieb die Kiewer Militärverwaltung auf Telegram. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.